2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
Die Perser als bimediale Inszenierung. Werkstattsendung von Norbert Lang. Die Geschichte der Perser. Malte Jelden, Theaterdramaturg.
Naja, die Perser sind ja erstmal das älteste Theaterstück der Welt und eins, was sich eigentlich ausschließlich mit einem Thema beschäftigt, nämlich mit dem Krieg und in der Fortsetzung dieser Kriegsthematik mit der Frage, wie legitimiert sich Macht. Aber erstmal geht es um Krieg und um die Auswirkungen von Krieg. Und die Idee von Johann Simons und von mir und mit diesem Projekt ist, dass man guckt, wo trifft man auf den Krieg in dieser Zivilgesellschaft heute hier in der Bundesrepublik und einen Bogen zu spannen zwischen den Menschen aus älteren Generationen, die tatsächlich noch Erinnerungen haben an Kriegserlebnisse, an Bombennächte vielleicht hier in München, und die zusammenzubringen mit den Menschen, die aus ganz aktuellen und gegenwärtigen Kriegserfahrungen heraus hierher gekommen sind zu uns. Das heißt also Flüchtlinge, die aus Afghanistan, aus dem Irak, aber vielleicht auch aus dem Kongo, aus dem Sudan hierher gekommen sind zu uns. Und mit diesen Menschen wollen wir gerne das Projekt realisieren.
Soll ich die Geschichte mal erzählen?
Ja, schon gehört.
Habe ich schon gehört, die Geschichte? Zweimal schon.
Aber erzähl es doch mal.
Aber wenn ich das erzähle, ist es viel spannender.
Johann Simons, Regisseur.
Ich erzähle nochmal die Geschichte ein bisschen, ja? Nein, ich erzähle mal, warum ich die Geschichte wichtig finde. Das besonders, weil die meisten Leute kennen einfach die Geschichte, das brauche ich nicht mehr zu erzählen. Was wichtig ist, dass ich nochmal sage, das ist das älteste Stück, was es gibt, was wir jetzt tun. Und ich habe es selber mal für 17 Jahre gemacht, aber ich habe so eine große Liebe zu diesem Stück, dass ich eigentlich jedes Jahr das tun könnte. Aber die Geschichte ist natürlich diese Geschichte, die geht über den Hybris, dass man denkt, ich bin unschlagbar, und schließlich, wenn ich jetzt angerufen wird von meiner Frau und mein Sohn hat ein Unglück gehabt und ist tot, das ändert mein Leben völlig. Dann bin ich hier weg, dann steige ich in den Taxi, dann gehe ich zum Flughafen, dann gehe ich meine Frau und vielleicht komme ich dann auch niemals wieder zurück. Ich meine, das Leben hat keine Logik. Und das zeigt eigentlich dieses Stück, weil die Perser fahren mit ihrer Flotte hier raus, um mal die Griechen zu bestrafen. Und dann im Nacht, naja, das ist die Geschichte, weißt du, da kommen die Griechen, die natürlich damals auch sehr klug waren, und vernichten einfach diese Flotte. Und das ist ein großes Desaster. Dann fängt eigentlich die Geschichte an. Die Königin ist zu Hause mit alten Männern, alten Frauen, Kinder. Die Königin ist zu Hause und dann kommt auf einmal diese Bote und die fängt dann an, diese Geschichte zu erzählen, wer allen tot sind. Und das ist eine große Liste. Und dann bekommt sie eine große Trauer, weil auf einmal stürzt ihr ganzes Reich eigentlich stürzt hinunter. Und dann fängt das Chor an zu klagen. Dann wird Darius aufgerufen und kommt als Geist zurück. Und der klagt über Xerxes, dass er den Blödsinn gemacht hat, auf die Griechen zuzugehen. Und dann schließlich kommt Xerxes. Und er klagt auch sein Leid. Da ist natürlich ein Stück, wo man denkt, aber da geschieht doch nichts, da wird nur erzählt in diesem Stück. Es gibt keine spannenden Situationen oder was dann auch. Aber was natürlich wichtig ist, dass man die Gelegenheit hat, um 2 Stunden lang oder wie lange dann auch, 2 Stunden lang stille zu stehen bei so ein tiefes Gefühl, bei so ein Übermut, bei so ein Hybris, bei so ein große Trauer. Wenn ein Volk ins Krieg geht, dann gehen natürlich die jungen Männer gehen in den Krieg. Also was bleibt, sind die Kinder und sind die älteren Leute. Die bleiben zu Hause. Und so werden die Chore auch sein.
Die Chormitglieder. Zeitzeugen des Krieges.
Wir haben jetzt die Idee gehabt, dass wir in diesem Chor Leute suchen wollen, die tatsächlich was wissen vom Krieg. Also die eine Erfahrung mit Krieg gemacht haben.
Ja.
Und bei den Alten suchen wir Leute, die vielleicht sogar noch hier in Deutschland Krieg erlebt haben. Also das heißt den Zweiten Weltkrieg, also die vor 60 Jahren Kinder waren oder Jugendliche waren. Also richtig Leute, die richtig alt sind. Wenn es geht, 80-Jährige, 90-Jährige, 75-Jährige.
Okay.
Und dann dazu hätten wir gerne Leute, die aus Ländern gekommen sind, in denen Krieg geherrscht hat, die aufgrund von Krieg zu uns gekommen sind.
Ja, ja.
Was bei dir ja auch so ist.
Ja, genau so. Ja, nicht genau, aber fast so vom Krieg und solche Probleme.
Ja.
Ja.
Wann bist du denn nach Deutschland gekommen?
97. Ja, November.
Aha. Und das war, naja, aber schon nach Ende des ersten Irakkriegs, oder? Dann war der erste Krieg, der Kuwait war 91 oder
so. Ach so, vorher war 88 auch ein großer Krieg.
Ja.
Zwischen Arabisch und Kurdisch.
Ja.
Aber die Grenze von Türkei.
Ja.
Und nachher dann kommt diese vom Kuwait.
Ja, genau.
Ja, und das war auch schlimmer. Ja. Die beiden waren schlimm, gleiche mit Chemie und sowas.
Ja.
Ne? Ja. Damals, ich war dabei, wo die Leute gelaufen und als diese Bombe, keine Ahnung. Ja, es war, wir waren 2 Tage so zu Fuß am Berg und gelaufen. Und,
oh Gott,
naja, okay. Das war schlimm, aber naja.
Ja.
Ja.
Wie alt sind Sie?
87.
87?
Ja,
nein, wirklich?
Ja, ich bin 1924 geboren. Was ist denn da?
Ja, merkwürdig dran.
So jung. Ja, so jung sehen Sie einfach aus. Ich meine.
Vielen Dank.
Ja, bitte. Zum Teil hat euch den Krieg vielleicht mitgemacht, weiß ich viel. Und, aber die große Trauer war natürlich eigentlich auch, dass Frauen, nennen wir mal das Beispiel, dass Frauen zum Beispiel zu Hause saßen und gewartet haben auf die Männer oder Söhne, die zurückkommen müssten und nicht gekommen sind. Und eure Geschichte ist leider da natürlich eine fremde Geschichte, weil ich denke, man konnte seine Trauer eigentlich nicht äußern, weil man musste sich schämen über seine Geschichte. Also, man kann auch nichts dafür. Ich meine, das ist vorbei, das ist gelaufen, aber das ist natürlich unbedingt eine große Trauer.
Die Geschichte von diesem Perserkrieg, die ist ja sehr ähnlich der Geschichte, die wir erlebt haben. Wir haben einen Krieg verloren, wollten uns rächen und haben wir wieder verloren.
Ja.
Genau wie die Geschichte von der Reis und allerdings haben die Perser wahrscheinlich nicht so viele gemeine Dinge getan, die wir getan haben oder die unser Volk getan hat.
Die Erinnerungen der Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges.
Gleich hinter der Front war ein zerschossenes Dorf. Da lebten aber noch Kinder und Frauen. Die Männer waren alle bei den Partisanen in den Bergen. Das spielte sich also nördlich von Bologna ab in den Albaner Bergen. Und die haben alle in einer Scheune gelebt und die hatten Hühner und hatten auch noch Kühe, aber sie hatten kein Brot. Und was wir im Überfluss hatten, war Brot. Und da gingen wir also mit einem Kommissbrot unterm Arm gingen wir in die Scheune, um das einzutauschen gegen Eier oder Milch oder irgend sowas. Nee. Gut, eines Tages ein Kamerad von mir und ich, wir gingen da wieder hin und in der Scheune war niemand mehr, war leer. Sind wir durchs Dorf gegangen und gedacht, wo sind denn die geblieben? Naja.
Meine Enkelin sagt immer, wenn sie Bilder sieht, hier ab und zu im Fernsehen kommen von den zerbombten Städten, sagt sie, und das hast du mitgemacht. Sie begreift es gar nicht, wie man danach dann wieder normal weiterleben kann.
Es gab ein Mädchen in meinem Dorf, die war vielleicht 12, die habe ich angehimmelt. Dieses Mädchen war auch sehr intelligent und ging, was sonst niemand im Dorf jemals gemacht hat, auf die Oberschule. Fuhr mit dem Fahrrad erstmal 8 Kilometer bis nach Großbottwar und fuhr dann mit der Schmalspurbahn nach, ich weiß nicht mehr, wo es war, also wo die nächste Oberschule war, weit weg. Und diese Schmalspurbahn, diese Wegen hatten vorne und hinten so einen offenen Perron. Und da stand die drauf, man hatte frische Luft gehabt und man konnte aussteigen, Blumen pflücken, wieder einsteigen, so langsam war die. Die wurde von diesem Perron runtergeschossen. Also ich habe also wirklich Rotz und Wasser geheult.
Ein Unteroffizier, der in Russland schwer verwundet worden war und nicht mehr dienstfähig war für die Front, der hat uns ausgebildet. Und der wollte uns klar machen, dass der grausame Krieg, so wie er in Russland geführt wurde, den Charakter der Menschen verändert, die daran teilnehmen. Einer von den Rekruten, die diesen abendlichen Gesprächen beiwohnte, hat den verpfiffen. Dann wurde er zum Tode verurteilt, innerhalb von 3 Tagen. Und wir mussten antreten und zuschauen, wie sie ihn erschossen haben.
Die Probenarbeit. Chormitglieder und Chorführerin, gespielt von Hildegard Schmal.
Susa hinterließen sie schutzlos, Akbatana. Und die uralten Festungen Kissiens, entblößt seit dem Feldzug, stehen ihre Mauern. Zu Pferde die einen, auf Schiffen die anderen und viele im Fußmarsch, unendlich langsam, in dichter Ordnung ging sie, die große Armee.
Jacken wir noch mal ab, dass man gerufen wird. Noch einmal in das, wie spät? Geht noch einmal? Die sind super, die Alten. Die spielen nicht. Hä? Die spielen einfach nicht.
Dass das nur die Chorleiterin spricht, das finde ich enorm, wie die auswendig das alles sagt, das finde ich großartig. Aber dass wir als stumme Statisten daneben sitzen, das wusste ich nicht, das habe ich mir anders vorgestellt.
Ja, also ich denke mir, dass wir also auch bei dem weiteren Verlauf des Stückes, dass wir da nicht ganze Zeit stumm sind. Zumindest werden wir irgendwie mal stöhnen oder sagen.
Zumindest singen wir ja das Klagelied. Nicht? Und sicher nicht nur
aber
einmal.
Aber damit kann es nicht getan sein.
Nein, nein. Das wäre unwahrscheinlich.
Was ich gut finde, die Konzentration von euch alle. Das ist wirklich nicht gespielt. Das finde ich richtig toll. Da guckt man gerne hin nach euch. Wirklich. Sehr gut.
Mit dem Theater in die Stadt. Die Arbeit am Ort der ehemaligen Bayern-Kaserne.
Ich hatte früher mal eine Truppe, die heißt Hollandia, und die hatte so eine Grundregel, Theater machen für Leute, die nie oder niemals ins Theater kommen. Das ist mir nie gelungen. Aber das Prinzip, das zu versuchen, das werde ich immer weiter versuchen zu bringen. Und darum werde ich in München das wieder aufs Neue anfangen. Und in München Kammerspiele macht natürlich auch Stadtprojekte. Und ich möchte ganz gerne auch wieder ein Stadtprojekt mit einer Randprogrammierung drum, aber auch zentral steht eine Vorstellung mit Schauspielern von den Kammerspielen und diese Laien.
Also das Zentrale tatsächlich für so ein Außenprojekt ist, dass man den Ort kennen muss, an dem man es macht. Und da gibt es verschiedene sozusagen Suchbewegungen. Die eine ist eben eine ehemalige Kaserne, die im Juni 2011 aufgelöst wird, die Bayernkaserne in Freimann. Und das Verrückte daran ist, dass es den Plan gibt von der Regierung Oberbayern, genau zu dem Zeitpunkt, wo auch die Kammerspiele ihr Projekt machen wollen, dort eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten, temporär. Und das wäre eigentlich in der Mischung des Orts, also eine ehemalige Kaserne, plus ein aktuelles Flüchtlingslager wäre der ideale Ort für die Perser von Aischylos.
So, ich schau auf. Ja.
José, hast du einen Plan dabei? So nett bist du, dass du mal kurz hier herlegst. Dann kann man das schauen. Das ist zurzeit der Entwurf. Also stimmt es ja hier ungefähr, wo ich hier stehe. Ne?
Genau.
Das heißt, wir sind ja da durchgegangen. Hier ist der Gang. Und hier endet im Grunde die Tribüne.
Ich meine, letztlich sucht das Theater ja immer auch selbst nach Legitimation und sucht immer nach Notwendigkeit. Und ich finde, so kann es so wellenmäßig verfolgen, dass es immer wieder die Theatermacher selber eine große Skepsis ihrem eigenen Tun gegenüber entwickeln und sich dann fragen, sind wir überhaupt noch glaubwürdig und wie kann das, was wir erzählen, sich überhaupt noch vermitteln? Und zu einer solchen Bewegung, finde ich, gehört jetzt auch seit einigen Jahren der Versuch, die Realität anders einzufangen als nur in der Guckkastenbühne. Das kann sicher nicht die einzige Aufgabe von Theater oder die einzige Möglichkeit von Theater sein, aber ich finde sie eine unglaublich wichtige, um den Kontakt auch zu den Städten nicht zu verlieren, weil ja auf der anderen Seite die Theater, ohne dass die Stadt sie oft kennt, sehr, sehr stark in Bedrängnis kommen, immer mehr. Ja? Also die Städte stellen ja ihre Theater ganz klar in Frage, immer stärker als noch vor 20, 30 Jahren. Und also muss das Theater was tun, es muss aktiv werden und sagen, hier sind wir und wir kommen auch zu euch, auch wenn ihr das nicht wollt. Und wir müssen versuchen, uns zu begegnen, damit wir auch verstehen, was wir voneinander haben können.
Also herzlich willkommen in der Bayern-Kaserne. Manche von euch waren ja schon da. Manche noch nicht. Erstmal so grundsätzlich, ist das unser Spiel, unsere Spielfläche? Hier werden wir spielen. Ist alles ein bisschen größer als auf der Probebühne?
Wenn man irgendwo am Ort geht, muss man nicht versuchen, ein Theater nachzubauen. Dann muss man einfach umgehen mit den Umständen, die da vorhanden sind. Also, das bedeutet in diesem Fall, wenn da Tageslicht ist, dass das Tageslicht da auch sein muss. Dass man nicht versucht, mit Gardinen diese Realität herauszuschließen.
Der Klang und die Musik zu der Inszenierung. Karl Österheld, Komponist, Arrangeur und Musiker.
Doch.
Ja, aber man versteht ihn nicht.
Nee, verstehen nicht. Sound, das ist aber doch gut.
Ja, was ich ihm gesagt habe, ja. Es ist einfach ein sehr großer Unterschied zwischen dem Direktsignal der Schauspieler zu diesen Kommentierungen des Chors. Das ist einfach eine total andere Klangwelt. Das muss einem einfach klar sein.
Ja. Als Sound total gut.
Als Sound funktioniert es total.
Wunderbar.
Es ist wirklich nur so, es ist eine total andere akustische Welt, im Vergleich zu dem Mikroport zur Schau.
Ja, verstehe.
Das ist aber vielleicht schön. Damit muss man einfach arbeiten.
Ja, da muss man mitarbeiten.
Ja. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich möchte aber jetzt den Chor direkter haben, dann muss ich sagen, das geht nur mit Mikrofonen.
Nein, ich denke, das Chor muss die Sound von diesem Raum.
Sehe ich auch so. Ja, perfekt. Ja. Das geht auch super. Ja. Dafür ist der Raum da. Genau dafür ist dieser Raum.
Und sehr schön, jawohl.
Akustisch ist es, glaube ich, richtig gut für die Musik. Also, aber ich weiß nicht, ob man nicht tatsächlich für die Stimmen sozusagen was machen muss. Die Musik könnte ja ganz hinten stehen und es würde dem Stück auch, glaube ich, entsprechen, wenn sie so von hinten so daher fliegen würde.
Ihr könnt auch hier. Sehr schön, jawohl.
Drei Oktaven, ja?
Also ich habe ja schon ein bisschen was komponiert, sozusagen. Das wusste ich ja schon, dass es so ein großer Raum sein wird, sozusagen. Und dann ist es für akustische Instrumente, also wie es aussieht, wird es wahrscheinlich Cello und Marimbafo und Pauke und so Zeug sein. Also Fell und Holz ist so meine Idee. Weiß ich, und dafür klingt es, glaube ich, auf jeden Fall gut. Ja. Das Stück hat mehrere, meiner Meinung nach, mehrere Gefühlsebenen. Das ist so kompliziert. Es gibt sozusagen das eine, das ist doch dieses so eine Art Requiem-artige Ende oder Trauer- oder Klagelied, würde ich sagen. Und dann gibt es am Anfang aber auch so relativ aggressive Stellen. Also mit dem, man muss schon, glaube ich, auch mal dann ordentlich auf so einen Gong hauen, ehrlich gesagt. Und zu sagen, das weiß ich noch nicht. Also es muss schon, glaube ich, auch, es gibt auch, also der Text wandelt sich sozusagen während dem Stück, hat er verschiedene emotionale Stimmungen. Und das muss man ja eigentlich, glaube ich, mit der Musik auch begleiten, sozusagen. Das ist, glaube ich, noch das Schwierige. Aber da weiß ich auch noch nicht genau, wie das klappen soll.
Wir können es noch nicht, natürlich. Was? Wir müssen ja erst üben.
Die Ortserkundungen auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne. Meet the Neighbors. Inszenierte Treffen mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, die seit Winter 2011 auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne untergebracht sind. Von den Dokumentartheatermachern Anne Isabel Zilz und Karnik Gregorian.
مناجم کوکب وقت مرا از خواب بیرون کن.
Also Meet the Neighbors ist ein Projekt mit Jugendlichen gewesen, und zwar mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, sogenannten UMFs. Das heißt, die sind unter 18 und sind alleine nach Deutschland geflohen, ohne Eltern, ohne Verwandte. Die leben hier alleine in dem Lager, direkt neben der Halle. Und wir haben mit den Jugendlichen zusammen, naja, so eine Art Begegnung mit dem Publikum geschaffen. Das heißt, wir haben einen Raum geboten, wo die Jugendlichen Texte, Lieder gekocht haben, einfach so eine Bühne bereitet, um in Kontakt mit dem Publikum zu treten.
Wovon hat das Lied gehandelt?
Ja.
What the song was about?
The song is about the one boy.
One what?
Yeah, one younger boy.
Boy.
Like me.
Okay.
So, he loved one girl.
Okay.
She loved him.
It's difficult.
Yeah, it's difficult. It's very difficult because now.
Es war dann zwar auch manchmal ein bisschen sehr improvisiert, weil es gar nicht anders ging, weil wir natürlich dieses offene Prinzip hatten, aber dadurch ist halt wirklich jedes Mal was Neues entstanden, und das waren halt einfach nicht 15, sondern bei uns 30 unterschiedliche Vorstellungen, weil wir halt pro Abend einfach zwei unterschiedliche Aufführungen hatten.
Ja, genau. Es gibt nicht nur unbegleitete Flüchtlinge, sondern auch Neunjährige, die nicht in die Schule dürfen. Die dürfen nicht in die Schule, solange sie hier im Lager sind.
Weil was?
Weil das verboten ist. Weil das nicht vorgesehen ist, laut der Schulgesetz.
Wie lange dauert das, bis dann über das Verfahren entschieden ist? Ob das
It's indefinite, we
okay.
Since you good.
Und das war eben das Schöne, dass wir hier mit Meet the Neighbors einfach eine Begegnung geschaffen haben, wo sich das Publikum mit den Jugendlichen auch unterhalten konnte und die Jugendlichen auf ihre ganz eigene individuelle Art kennengelernt haben. Ob das jetzt durch ein Lied war, was das Publikum dann mit den Jugendlichen gelernt hat, oder ob das ein Text war. Und dadurch entstand einfach so ein Kontakt zwischen dem Publikum.
Okay, I start now. When I think the names, then you say Samuenga together. Samuenga, Ebuha, Samuenga, Samuenga, Saido, Samuenga. You get it? Samuyenga, Ebuwa Samuyenga, Samuyenga Saido, Samuyenga. When I said, okay, wait, a moment. When I said Samuyenga Saido, together, Samuyenga, then it sounds sweet.
All right. Cycling Wars. Ortserkundung, Fahrradtour und Soundinstallation auf dem Gelände der ehemaligen Bayern-Kaserne. Realisiert von den Musikern Bülent Kulukcu und Asmir Sabic.
Ich bewachte die anderen, die unsere Leute im August gefangen genommen hatten. Einige kannte ich. Keine engen Freunde, aber wir hatten schon zusammen getrunken. Wir hatten zusammen früher Fußball gespielt, hatte mein Haus angezündet. Sie wurden später weggebracht und umgebracht. Ganz bestimmt.
Die Grundidee war, irgendwie so eine Art von vorhandenem und nicht vorhandenem Krieg zu zeigen, also quasi in der Nichtvorhandenheit, also den vorhandenen Krieg, der eigentlich in der Welt eh schon besteht und so. Und wie man das halt deutlich machen kann, halt an einem Ort, wo auch dieser Krieg produziert wird, also als Kaserne natürlich, als Militärbasis, wo man übt, Menschen zu töten, wo man übt, quasi defensiv zu sein, sich zu verteidigen, etc., etc. Ist auch so ein bisschen wie eine sportliche Übung, auch irgendwie das Bicycle, Cycling Wars, also eigentlich alles dreht sich ja eigentlich. Die Kriege drehen sich ja auch immer, es beginnt ja immer von vorne, ja. Wir haben halt versucht, auch die Texte dann so zu machen, dass sie kein Mensch einspricht, sondern haben das einer generierten Computerstimme einsprechen lassen. Und die laufen da so im Loop. Es sind immer nur ein paar Sätze, es ist also, aber so elementare Sätze. Und dass man halt dem Zuschauer in der Form, wo er in dieser Einsamkeit dieses Geländes ist, mit den Texten zusammen die größtmöglichste Assoziation freigibt, um überhaupt irgendwie seine eigene Angst irgendwie davor zu spüren, seine eigene Angst der Einsamkeit, der verlorenen Existenz quasi, also dass wenn man eigentlich keine Attribute mehr hat oder wenn komplett die Normalität von einem System, was einen schützt, komplett von heute auf morgen wegbrechen würde, was würde denn mit mir sein?
Die anderen transportierten unsere Frauen und Kinder auf unser Territorium. Hunderte von Männern aber wurden unter den Augen der Friedenstruppen ausgesondert und abgeführt. Sie wurden erschossen zusammen mit tausenden anderen Männern und Jungen, die von den anderen auf dem Weg nach irgendwo gefangen genommen waren. Insgesamt wurden 7000 Menschen ermordet. Dies war das größte Massaker nach dem letzten großen Krieg in Europa.
Und was auch natürlich interessant ist, ist an dem Gelände da dieses Camp mit den Jugendlichen ist, mit den unbegleiteten Flüchtlingen, an denen auch immer vorbeigefahren wird. Und man sieht genau die Opfer dieser Kriege, die dann am Fußballspielen sind oder mit Inlineskater dann versuchen, irgendwie Inlineskater zu üben.
Abends stand da noch ein Dorf, am nächsten Morgen war es weg.
Salamis. Eine Videoinstallation von Stefan Hundstein, Fotograf und Schauspieler. Realisiert im Rahmen der Theaterinszenierung auf dem Gelände der ehemaligen Bayern-Kaserne.
Salamis ist die Fortführung meiner künstlerischen Arbeit mit Fotografie. Das sind Bilder, die nicht mehr Fotografie sind und noch nicht Film. Die bewegen sich genau auf dieser ästhetischen Grenze. Das heißt, man sieht Porträts von, in dem Fall von Kindern, wo man erst auf den zweiten Blick sieht, dass die sich bewegen, also dass die leben. Die sind ganz im Dunkeln aufgenommen mit einer Infrarotkamera, mit der Bitte, dass sie nur in die Kamera schauen und nichts weiter tun als atmen und schauen und möglichst lange still sitzen. Das gibt den Effekt, dass man irritiert ist, wenn man als Betrachter diese Bilder anschaut. Und diese Kinder haben aufgerissene Augen. Das kommt dadurch zustande, dass die Pupillen so groß sind, weil sie eben in der totalen Finsternis aufgenommen sind. Und dadurch kriegen die so ein bisschen was, ja, auch im übertragenen Sinne etwas Aufgerissenes. Das Auslösen der Kamera, das habe ich versucht, etwas in die Länge zu ziehen, um genauer in diese Gesichter hineinschauen zu können, um etwas mehr Leben einzufangen in diese Bilder, als das, was eine Fotografie im herkömmlichen Sinne tut. Das heißt, wir nehmen an einem Ausschnitt eines Stückchen Lebens teil. Dazu kommt ja noch eine Musik, die komponiert worden ist von Axel Nitz. Das ist eine Musik, die zu dieser Installation dazugehört, Salamis. Das sind Geräusche, die aus dem Inneren eines Schiffes kommen. Man hört das Knarzen von Planken, man hört Wellen, die an das Boot von außen schlagen, man hört Wind, eine Panflöte, ein Kindergesang. Das ist eine Assoziation zu, weiß ich nicht, zu den Flüchtlingsbooten beispielsweise, die jede Woche in Lampedusa ankommen. Das hat etwas, eine Assoziation ans Eingeschlossensein. Es ist etwas Unheimliches auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich das Geräusch des Meeres, weckt Sehnsucht nach Freiheit. Und diese Geräusche begleiten sozusagen den Gang durch die Installation. Es sind insgesamt 14 Porträts, die zu sehen sind. Und das war mir wichtig, dass das auch quasi in die Drei- bzw. Vierdimensionalität übertragen wird, dieses Phänomen Porträt, was eigentlich nur ein zweidimensionales Bild ist. Ich finde es gut, dass man diese Installation zu zwei verschiedenen Zeitpunkten sehen kann, nämlich einmal bevor man das Stück gesehen hat. Dann trifft man verschiedene Gesichter innerhalb der Inszenierung wieder, weil es einige Porträtierte gibt, die im Chor der Perser mitspielen. Und wenn das Stück zu Ende ist, dann geht man wieder durch die Installation und schaut möglicherweise auch durch die Erfahrung, die man gemacht hat beim Zuschauen der Perser, also beim Zuschauen des Stückes, schaut man möglicherweise diese Gesichter mit der Zuschauererfahrung nochmal anders an. Es gibt eine zweite Begegnung, es gibt einen zweiten Blick auf die Sache. Und insofern, da diese Bilder etwas sehr Persönliches haben, etwas sehr Emotionales haben, bilden sie für mich die ideale Klammer zu diesem textgewaltigen, ältesten Stück der Weltgeschichte, was wir haben. Quasi eine zweifache Begrüßung, eine zweifache Begegnung mit einem Antlitz, mit einem Gegenüber, das auf dieser Welt Terror hautnah erlebt hat.
Die Perser als Hörspielinszenierung. Herbert Kapfer, Leiter der Redaktion Hörspiel und Medienkunst.
Es gab mit den Kammerspielen, mit denen wir ja seit mehreren Jahren schon schöne Kooperationen machen, wieder einmal ein Treffen mit dem neuen Intendanten Johann Simons. Und da haben wir eben über verschiedene Projekte und Pläne gesprochen, die wir machen als Redaktion Hörspiel und Medienkunst, die Kammerspiele machen. Und die Perser, das hat uns eben von Anfang an sehr interessiert, weil diese Idee, dieses antike Stück, das eben einen starken Aktualitätsbezug hat, damaligen hatte, in die Gegenwart zu versetzen, uns sehr fasziniert hat.
Regisseur Johann Simons.
Lass ich erstmal sagen, dass es für mich wieder eine andere Arbeit ist, dann in die Bayernkaserne Perser zu machen. Ich meine, das sind dieselben Leute, die das tun, aber das ist sehr unterschiedlich. Es ist kein Wiederaufnahme fürs Hörspiel, das ist es einfach nicht. Es ist wieder eine eigenständige Arbeit.
Also ich sehe vor mir eigentlich Chaos, weil der Regisseur und die Schauspieler, die werden ohnehin dann, wenn sie so gefordert sind, im städtischen Raum da ihr Werk zu entwickeln, eigentlich schon mal genug Probleme haben, das für den einen Ort und für das eine Medium zu denken und zu proben. Immer im Hinterkopf zu haben, dass das einige Wochen später auch im Radio in einer anderen Form umgesetzt werden wird, geht eigentlich gar nicht, weil man müsste da dauernd als Paralleldenker unterwegs sein und das ist schlicht und einfach nicht möglich. Insofern erwarte ich mir eben eine chaotische Produktion, aber zwischen der Premiere und den Tagen, wo wir dann im Studio die Produktion beginnen, ist ja nochmal eine Zeitspanne, wo die Aufführung selber reflektiert werden kann und wo man möglicherweise auch sagt, ja, man kann in dem Hörspiel noch verschiedene andere Dinge erzählen, Facetten aufmachen und sich möglicherweise dabei auch schon auf Material stützen, das in der Probenzeit schon aufgenommen wurde.
Das Schöne an einem Hörspiel finde ich jedenfalls. Ich habe natürlich nie in meinem Leben ein Hörspiel gemacht. Aber das Schöne ist, dass man alles über die Ohren vor sich sieht. Und das ist auch eigentlich, wenn ich Theater regisiere, das weiß ich, arbeite ich auch immer über die Ohren und nicht weniger über die Augen. Eigentlich fängt es bei mir mit die Ohren an. Ein Schauspieler soll eine große organische Gebrauch von Stimme haben, zum Beispiel. Soll immer musikalisch sein. Und das sind Sachen, die natürlich bei einem Hörspiel das Wichtigste sind. Das ist diese Musikalität.
Co-Regisseurin Katja Langenbach.
Also ich bin auf die Proben gegangen von Johann Simons in den Kammerspielen und habe festgestellt, dass sie eigentlich ganz zu Beginn der Theaterarbeit genau das gemacht haben, was wir hier im Hörspiel dann auch machen. Nämlich sie saßen um einen großen Tisch 2 Wochen lang und haben eigentlich nur gelesen und erstmal versucht, den Text zu fassen. Und dann erst kam der Körper dazu. Und letztlich hat mich das total überzeugt, dass es spannend ist, ein Hörspiel aus dem Aischylos-Text zu machen, weil doch die große Qualität in dieser unglaublich musikalischen Sprache liegt und in der Persönlichkeit des Gedankens, den die Schauspieler in so langer Arbeit innerhalb von 2 Monaten irgendwie entwickelt haben.
Ja, wir fangen an.
Ja. Wehe. So schnell in Erfüllung ging das Orakel. An meinem Sohn hat er sich ausgetobt, Zeus mit der Götterfaust.
Ich denke, das ist die große Qualität, dass man auch bei dieser Durst-Grünbein-Übersetzung, dass man unglaublich nah rankommt an den Inhalt, dass er unglaublich persönlich ist, ohne sentimental zu werden und dass die Sprache trotzdem noch eine größtmögliche Musikalität hat und dass auch im Theater ist es zu beobachten, es gar nicht viel mehr braucht, als eigentlich nur den Gedanken und auch der Körper dort in dieser Theaterarbeit eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt, ja, und fast verschwindet in dieser großen Halle. Und auch dort wird ja mit Mikroports gearbeitet und einfach die Stimme das Hauptinstrument ist.
Bis sie ihn weich gekocht hatten, üble Berater mit ihrem Gespött.
Wie ist das?
Da beschloss er den Feldzug.
Ein bisschen theatralisch.
Und Griechenland war das Ziel. Aber Darius,
ja genau.
Ich finde, was im Gedächtnis brennt, jetzt und für immer.
Ein Hörspiel geht für mich über Stille. Das bedeutet, eine Stille im Ohr ist völlig eine andere Stille dann eine Stille mit Augen und Ohren. Das habe ich entdeckt. Ich habe viele Sachen so zurücknehmen müssen für das Hörspiel. Also kann man sagen, man versucht bei dem Schauspiel oder bei Pesser in diese beiden Kasernen die Seele hinzugeben und beim Hörspiel muss man die Seele bei sich halten und mit der Stimme einfach versuchen, die Leute, die das hören, mitzunehmen und einen Blick zu gönnen in die Seele von diesem Text.
Dann guter Freunde mit List. Marafis kam an die Macht so.
Okay.
Er ist jetzt schon mal.
Ja, okay. Warte, Moment mal. Ja.
Ich dachte auch bei der Passage, dieses Wissende, er kennt dieses Orakel ja. Und er wusste eigentlich Bescheid, und er kennt auch sozusagen die Logik der Götter. Mhm. Und das ist eigentlich so offensichtlich gewesen. Also dieser Ärger darüber, dass es. Dass der Mensch so dumm ist, ja, immer wieder diesen Fehler zu machen. Ja. Diese Wut, die hat er auch im Theater mehr gehabt, nur dass sie in dem Hörspiel mehr nach innen gehen kann, finde ich. Bitternis. Also es war uns total wichtig, gerade beim Hörspiel jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen und die Gedanken und den Inhalt dieses Textes und diese Emotionen noch mehr nach innen zu holen, also noch näher sozusagen an den Zuhörer ranzuholen, als es im Theater eigentlich der Fall ist. Weil an ein paar Stellen kommst du halt nicht drum rum, dass es doch sehr expressiv wird oder sehr laut und nach außen geht. Das sind alles Punkte, wo wir versucht haben, eher in eine andere Richtung zu arbeiten, um Intensität zu erreichen, nämlich dass es immer stimmloser, immer leiser, immer innerlicher wird. So hat man wirklich das Gefühl, kriechen die Darsteller und diese Stimmen in einen rein.
eingedrungen längst, ist das persische Heer des großen Königs ins Nachbarland. Dort, wo das Meer verengt ist, auf Flößen zur Brücke verteut, überschritt es den Hellespont.
Ich finde es so dramatisch.
Die Furt mit dem Namen der Tochter Atamas. Einen Marschweg aus Pontons warf es als Joch auf den Nacken des Meeres.
Vielleicht.
Der unbändige Herrscher der Vielvölker Asiens wirft die erstaunliche
Krieg... Ich finde es insofern in Ordnung, als dass ich finde, dass sie wirklich Musik macht mit den Musikern und dass es ein ganz eigenständiger Teil ist sozusagen. Ja? Dass man merkt so richtig, jetzt beginnt das Chorlied. Und es hat eine ganz andere Qualität als...
Ja, aber dann muss es noch musikalischer, meinetwegen. Oder so, das ist noch mehr variieren.
Weniger Druck vielleicht.
Und ein bisschen, genau.
Weniger Druck.
Trotzdem kann sie ein bisschen zurücknehmen.
So von den Mikros geht es kurz zusammen.
Finde ich auch.
Ja.
Also Musik ist eigentlich immer an all den Stellen im Einsatz, wo der Eichschloss die klassischen Chorlieder auch positioniert hat. Also die in, wirklich mit vier Strophen irgendwie gestaltet sind und die auch höchstwahrscheinlich damals in Griechenland gesungen und getanzt wurden. Und dann gibt es noch ein paar freistehende Musikstellen, die aber auch an den gleichen Stellen kommen wie im Theater, weil wir das Gefühl hatten, eben diese Struktur ist in sich sehr schlüssig und wir wollen lieber eine Erweiterung vornehmen im Hörspiel auf der Geräuschebene. Und die Geräusche sind auch sehr stark beeinflusst von den Geräuschen, die aus dieser Kasernenhalle kommen, also die wir da so im Laufe der Arbeit immer wieder wahrgenommen haben, zum Beispiel Helikoptereinsätze, Flugzeuge, da flog immer so eine Boeing irgendwie über die Halle, dann so eine Polizeisirene im Hintergrund, Sandsack, der auf den Boden fällt, Palette wird über den Steinboden geschleift. Also wir bleiben sozusagen in diesem Kosmos Kaserne, haben aber die Geräusche so weit verfremdet und rhythmisiert, dass es wie so eine eigene Musikspur eigentlich gibt. Gerade für Johann Simons, der ja auch die Theaterarbeit realisiert hat, war auch schon da im Theater die Aussage eben wichtig, dass dieser Chor eben nichts sagt, dass er schweigt, und dieses Schweigen wollte er thematisieren, auch als politische Aussage. Fragt sich, wie man natürlich das Schweigen im Hörspiel abbildet. Und dann war eben die Idee, dass man diese Leute nur über ihren Atem und über die Geräusche, irgendwelche Lautäußerungen, die sie machen, mit reinholt in das Hörspiel und eine Musikspur daraus montiert, aus diesem Atem und aus Zufallsgeräuschen, die sich ergeben, während sie eben unsere Aufnahmen abhören.
Die Schauspieler sind der Vermittler dieser Geschichte und das Chor ist diese Geschichte. Und ich finde es dramatisch, wenn eine Geschichte schweigt, wenn eine Geschichte einfach nichts sagt. Und damit wollte ich eigentlich sagen, wie schrecklich eigentlich Krieg ist und dass die meisten Leute, die Krieg sehen, wahrnehmen, nicht richtig daran beteiligt sind, aber wohl viele Male Opfer sind von dieser Geschichte. Ich denke, wenn Krieg ist, werden die Leute auch nicht alle gefragt, ob die Krieg gut sei oder nicht.
Wird es dann noch besser?
Heimgesucht werde ich von mancherlei Träumen nachts, seit mein werter Sohn das Kriegsvolk gerüstet auszog, in Schutt zu verwandeln, das Land der Ionia. Doch niemals schärfer sah ich als letzte Nacht. Ich will euch ausmalen, was.
Also wir laden wirklich 25 Leute ins Studio ein. Die kommen morgen und die hören sich unsere kompletten Wortaufnahmen an. Und an den Stellen, wo sie reagieren, sodass wir es abnehmen können, also dass man es auch hört. Also beispielsweise, wenn sich jemand, ja, wenn jemand hustet, atmet, am Kopf kratzt oder wie auch immer, diese ganzen Geräusche, die werden wir sammeln und entsprechend bearbeiten, dass daraus in Kombination mit den anderen Geräuschen, die ich gerade beschrieben habe, eine Atmosphäre sich bildet, ja, und oder eine Musikspur.
Das ist das, was er wollte.
Glaube ich auch.
Super, oder?
Ja, finde ich auch.
Das ist genau die Idee eigentlich auch gewesen, dass es ums Reagieren geht und dass sozusagen alles die ganze Zeit reflektiert wird von diesem Chor, was die Schauspieler machen oder was die Figuren erzählen. Genau, es ist also, glaube ich, eher eine Atmosphäre, die diese Geschichten speichert, der Leute, als jetzt konkret dokumentarische Arbeit. Die haben wir eben nicht vorgenommen.
Keiner der Reichsverwalter, keiner aus unseren Reihen, hat so viel Elend verschuldet wie dieser eine.
Was nun, Darius, o König? Was folgt aus dem, was du uns sagst? Was bleibt nach all dem, uns, dem Volk der Perser, zu tun?
Niemals bricht Kriege vom Zaun gegen Griechenland. Auch wenn das Mederheer 100-mal stärker wäre. Vorsicht! Die Erde selbst steht den Griechen im Kampf bei.
Wovon sprichst du? Was heißt das? Sie steht ihnen bei.
Mit Hunger schlägt sie jeden Feind, schöpft ab die Überzahl.
Die Besten doch schickten wir. Elite, bewaffnet wie keiner.
Nicht mal der Rest. Das geschlagene Heer dort in Hellas schafft es zurück in die Heimat. Ans schützende Ufer.
Heißt das, den Hellespont überquerend, das Perserheer wird nie mehr wiederkehren aus Europa?
Die Perser als bimediale Inszenierung. Werkstattsendung von Norbert Lang. Ton und Technik Ulrike Schwarz. Realisation Norbert Lang. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion Katharina Agathos.